Vortrag von Herrn Dr. Wolfgang Peter über das Schöpferische im Menschen und im Kosmos vom 20. Oktober 2015.
Ja, vielleicht zur Erläuterung, was wir hier tun. Wir beschäftigen uns mit der biblischen Schöpfungsgeschichte seit langem. Eigentlich, es ist heute in Wahrheit der 151. Vortrag zu dem Thema. Also es ist, und wir stehen eigentlich immer wieder jetzt wieder mal am Anfang. Also es ist gerade eine gute Möglichkeit einzusteigen, weil wir eben wirklich in gewisser Weise von vorne beginnen, aber jetzt in eine tiefere Schicht hineingehen. Und wir versuchen vor allem aber auch dieses Schöpfungsgeschehen, die Schöpfung der ganzen Welt in Beziehung zu setzen zu uns Menschen, nämlich vor allem zu dem schöpferischen Prozess, der in uns abläuft. Das heißt, jedes Mal, wenn wir etwas Schöpferisches vollbringen, was in Wahrheit öfter der Fall ist, als wir denken, es muss nicht immer gleich was ganz Großartiges sein, sondern auch in vielen alltäglichen Dingen sind wir in Wahrheit schöpferisch, also viel mehr als uns auffällt. Man muss deswegen nicht gleich großer Künstler sein. Also vor allem, was heute besonders wichtig ist, ist im sozialen Zusammenleben. Also da ist es am allerwichtigsten. Es ist eigentlich die größte Kunst heute, mit anderen Menschen zusammenzuleben und mit ihnen wirklich in eine tiefere menschliche Beziehung zu kommen. Nämlich gerade heute ist es so schwierig, weil immer mehr die alten, ans Blut gebundenen sozialen Bande immer mehr zurückgehen, zumindest in unseren sogenannten westlichen Ländern. Und es kommt jetzt ganz darauf an, dass wir wirklich von Individualität zu Individualität die Brücke finden, und das gelingt nur, wenn da ein schöpferischer Prozess stattfindet, weil wir eigentlich die beiden, die miteinander kommunizieren, oder wenn es mehr sind, eben mehr, müssen eigentlich etwas Gemeinsames schaffen, möchte ich sagen, indem sie sich finden können. In jedem Gespräch ist das der Fall, sollte in jeder Gesprächsrunde der Fall sein und so weiter, oder wo man in der Arbeit gemeinsam was tut. Und das ist ganz wichtig, daher geht es also bei den Vorträgen nicht nur darum, irgendwelche lang vergangenen Zustände zu betrachten, sondern zu sehen, was bedeuten sie jetzt, hier und heute ganz konkret für uns. Weil da ähnliche Abläufe immer wieder drinnen sind. Halt nicht in der kosmischen Dimension, in der makrokosmischen Dimension, sondern in der mikrokosmischen Dimension. Und allerdings durchaus mit Wechselwirkungen auch bis ins Kosmische hinein, bis in die ganze Erde hinein. Also wir haben das letzte Mal davon begonnen zu sprechen, eben wieder ganz am Beginn, wie das Innere der Erde sich langsam ausbildet erst. Genaueres werden wir jetzt in der Folge noch besprechen, wie überhaupt unsere Erde entsteht. Und die Erde steht in enger Beziehung zu dem, was in uns Menschen sich abspielt. Also wir wirken auf die Erde nicht nur durch äußeres Tun ein, da kratzen wir eigentlich im Grunde nur an der Oberfläche, also was wir jetzt durch die Technik und dergleichen tun. Aber eine wesentlich intensivere Beziehung besteht auf, naja, man könnte sagen, seelischer Ebene, astralischer Ebene, wenn man es mit dem Ausdruck Steiners betrachtet. Warum nennt man das Seelische eigentlich astralisches? Astral kommt von Stern, Sternenwelt. Und im Seelischen sind wir mit dem Kosmos, mit dem ganzen Kosmos in Wahrheit noch viel, viel mehr verbunden, als wir es physisch sind. Weil physisch sind wir relativ in unsere Körpergestalt eingeschlossen. Natürlich gibt es sehr viel Austausch, durch die Atmung zum Beispiel, durch das Licht, das wir aufnehmen und dergleichen, also was schon was sehr Wesentliches und schon was sehr Kosmisches ist, weil der Wechsel des Tageslichtes zum Beispiel ist in Wahrheit eine kosmische Erscheinung, die mit der Sonne, mit der Konstellation zusammenhängt und einen tiefgreifenden Einfluss zum Beispiel auf unser Seelenleben auch hat. Aber Das unmittelbare Seelische hängt also überhaupt mit den weitesten Weiten des Kosmos zusammen, einerseits, andererseits aber auch mit den Tiefen der Erde. Also, wobei mit den Tiefen der Erde es die besondere Bewandtnis hat, dass dort die seelischen Kräfte sind, die, naja, einen der fortschreitenden Entwicklung einen gewissen Widerstand entgegensetzen. Sagen wir es einmal vorsichtig so. Ich will nicht gleich das große Wort Böse in den Raum werfen, weil diese Kräfte auch im gesamten Zusammenhang der Weltentwicklung eine wesentliche Aufgabe haben. Es sind aber Kräfte, aus denen das Böse entsteht, wenn sie am falschen Ort und zur falschen Zeit wirksam werden. Dann sind schreckliche Kräfte damit verbunden. Ansonsten sind es im Gesamtverlauf der Erdentwicklung gesehen, sind es durchaus auch sehr positive Kräfte, die auch einmal dazu mit dazu beitragen werden, dass die Erde als Ganzes in einen geistigeren Zustand wieder übergeht. Also es sind sogar Kräfte drinnen, die das ganze materielle Dasein irgendwann einmal auflösen werden. Jetzt es bereits in gewisser Weise in Spuren tun, aber das wird noch viel stärker werden. Und die Inder kannten das auch, also bei denen ist es vor allem der Shiva dann, der für diese Auflösungskräfte steht. Aber die Inder waren sich auch ganz deutlich bewusst, wie notwendig der Shiva ist, und sie sagten, solange der Shiva tanzt, solange wird die Welt bestehen. Und wenn er aufhört zu tanzen, dann geht es mit der Welt zu Ende. Und da gibt es halt dann geteilte Meinungen. Die Shiva, die sogenannten Shivaisten meinen dann, aber er wird niemals aufhören zu tanzen. Die anderen sagen, er wird schon irgendwann einmal aufhören und dann wird die Welt in der Form, wie wir sie kennen, zugrunde gehen, nur um dann später in einer neuen und höheren Form wieder zu entstehen. Und für das Verständnis dessen, wie also Rudolf Steiner jetzt die Weltentwicklung schildert, ist gerade, sind diese Zyklen von Werden, Entstehen, Reifen und wieder Vergehen ganz wichtig. Weil Steiner schildert uns ein Bild, wenn wir jetzt die ganze Kosmologie im Großen nehmen, das ist eine Entwicklung, die nicht im Grunde mit unserem Kosmos, mit unserer Erdenwelt beginnt, sondern die schon eine lange Vorgeschichte hat. Eine lange Vorgeschichte von Entwicklungszuständen, zwischen denen eben jeweils immer ein völlig vergeistigter Zustand liegt. Also Steiner spricht, schreiben wir es einmal vielleicht auf, von drei solchen Zuständen, die unserer Erdentwicklung vorangegangen sind. Wir kennen das schon und das öfter besprochen, aber es ist ohnehin jetzt für unser konkretes Thema ganz relevant. Er nennt die erste Welt alter Saturn. Hat zunächst überhaupt nichts mit dem Planeten zu tun, den wir heute kennen. Also werden dann später vielleicht erklären, warum trotzdem der Name gerechtfertigt ist. Diese alte Saturnwelt war eine Welt, die nur aus Wärme bestand. Es gab nichts anderes als Wärme, aber eine Wärme, die in sich strukturiert ist, die in sich geformt war. Beweglich natürlich keine starren Formen, aber etwas, was durchaus im dichtesten Zustand vergleichbar ist unserer heutigen physikalisch registrierbaren Wärme, wobei man da immer an Strahlungswärme oder sowas denken muss, weil das meiste an Wärme wird erhalten durch Konvektion, zum Beispiel durch Luft oder so bewegt, also mit Hilfe der Materie. Also die Materie gab es aber noch nicht. Es gab nur die Wärme selber, also eine Art differenzierter Wärmestrahlung, wenn man so will, als das Dichteste, was überhaupt zu dem Zeitpunkt entsteht. Das heißt, das ist eine Welt, die man so mit unseren Augen noch gar nicht sehen hätte können, wo man nur gefühlt hätte, wenn man dorthin kommt, dass es wärmer ist. Noch dazu ist es eine Welt, die über die größte Zeit ihres Bestehens noch gar nicht wirklich räumlich war, sondern nur zeitlich. Erst in einer späteren Entwicklungsphase des Saturn, wenn diese äußere Wärme dann wirklich deutlich in Erscheinung tritt, kommt so ein Ansatz von etwas Räumlichem auch. Ich werde gleich noch deutlicher erklären, warum. Oder nein, ich kann es eigentlich gleich sagen. Es ist nämlich so, dass diese Zustände, diese Entwicklungszustände durchlaufen verschiedene Entwicklungsstufen. Alles, was sich entwickelt, durchläuft verschiedene Stufen. Und jetzt ist es so, dass von den Stufen, das sind in der Regel sieben Stufen, die durchlaufen werden, sieben große Entwicklungsstufen, die sich weiter untergliedern lassen natürlich, aber sieben große Stufen kann man erfassen. Und von diesen sieben Stufen sind beim alten Saturn oder ist beim alten Saturn in Wahrheit eigentlich nur die erste, die ganz ursprüngliche eigentliche Saturnstufe, und die anderen sechs, die folgen, sind eine gewisse Vorausnahme bereits der späteren Zustände, die folgen werden. Das heißt, es liegt in dem Ursprung bereits so eine Art Vorschau auf das Kommende. Und die räumliche Welt entsteht erst im nächsten Entwicklungszustand, das nennt Steiner die alte Sonne. Ich gebe das jetzt auf alte Sonne. Also da war es nur Wärme. Bei der alten Sonne kommt bereits das Gasförmige dazu, also was man im Größenbereich das Luftelement bezeichnet. Und es kommt etwas anderes noch dazu, die Wärme bleibt. Und es kommt dazu noch das Licht. Also das war eine finstere Welt. Jetzt beginnt sie zu leuchten, durchleuchtet zu werden. Gewisser Vorgriff, wie gesagt, gab es auch schon während der alten Saturnentwicklung, aber das ist eben nicht das Charakteristische dafür.
Und Raum?
Und hier kommt der Raum dazu, also da könnte man schreiben noch die Zeit. Und da kommt eigentlich der Raum erst dazu. Und dann kommt, und dazwischen, zwischen diesen beiden Entwicklungsstufen geht es also ganz ins Geistige. Also das heißt, es kommt aus einem so hohen geistigen Zustand, dass man sagen würde, es kommt aus dem Nichts heraus. Weil es kommt aus, tatsächlich, beginnt die Entwicklung aus einem Bereich, der also so hoch über uns liegt, geistig gesehen, dass er für uns im Grunde nicht fassbar ist, aber von dort kommt alle Schöpferkraft letztlich her, es ist die Quelle des Schöpferischen. Das ist das, was die Inder zum Beispiel als das Nirvana bezeichnen. Oder was man den Nirvana-Plan, die Nirvana-Welt nennt, aber über die kann man eigentlich im Grunde nichts Genaueres aussagen, weil man kann sie ist jenseits jeder Beschreibbarkeit in Wahrheit. Weil sie eben nicht etwas Geschaffenes ist, keine in irgendeiner Weise geschaffene Form darstellt, sondern die schaffende Kraft selber ist. Also die Tätigkeit des Schaffens sozusagen. Die ist natürlich zwar zu erleben in ihrer Tätigkeit, aber nicht zu beschreiben in irgendeiner Form. Da kann man im Grunde kein wirkliches Bild davon machen. Diese Nirvana-Welt ist etwas, was noch weit über dem steht, was man normalerweise als geistige Welt oder als Himmelswelt bezeichnet. Die ist noch deutlich darunter. Also da ist die himmlische Welt sozusagen ist noch vergleichsweise viel fassbarer als das, was drüber liegt. Die liegt nur zwei Stufen drüber. Dazwischen gibt es noch die sogenannte Welt der Vorsehung. Die Welt der Vorsehung ist so etwas, was zumindest also den Überblick über diesen ganzen großen Entwicklungszyklus hat, wo dieser alte Saturn dazugehört, die alte Sonne, als nächstes das sogenannte alte Mond. Das ist die dritte Stufe. Und dann käme erst unsere Erdentwicklung. Und nach unserer Erdentwicklung praktisch spiegelbildlich dazu, wird es in Zukunft noch drei weitere Zustände geben. Aber für uns ist jetzt einmal der der Vergangenheit wichtig. Auf diesem alten Mond kommt als Neues dazu eine noch stärkere Verdichtung, nämlich zum Wasserelement, also zu allem, was flüssig ist. Es bleibt natürlich die Luft erhalten, es bleibt die Wärme erhalten, es bleibt das Licht erhalten und, man kann schon richtig vermuten, es muss noch etwas Neues da auf der Ebene auch dazukommen, das ist das, was man als Klang bezeichnen könnte oder als Klangäther. Der Klang, das ist mehr als jetzt irgendein Geräusch oder so, das wir kennen aus dem Äußeren. Der Klang ist eine, man kann sagen, ordnende Kraft. Also stellt euch vor, dass dieser ganze Kosmos, stellt euch das vor, wie eine große Glocke, die ins Schwingen kommt, und durch diese Schwingungen entsteht Ordnung eigentlich. Wir werden das dann gleich sehen, wie sich dieser Ordnungsprozess während des Schöpfungsgeschehens wiederholt und wie der dann wieder kommt, wie also es gerade dieser Klang ist, der dann die ganze Welt durchklingt und dadurch Ordnung erzeugt. Dadurch entsteht zum Beispiel unser Planetensystem dann, also dass es sich gliedert in einzelne Planetensphären und dergleichen. Das ist alles Wirkung des Klangäthers. Mit dem Lichtäther alleine passiert das noch nicht. Der Lichtäther ist was Ausstrahlendes, aber der gliedert noch nicht die ganze Welt. Das ist der Klangäther. Also man kann sagen, in dem Sinn so etwas wie richtige Naturgesetze entstehen erst hier. Weil Naturgesetz hat was mit Ordnung zu tun, mit einer Ordnung, die in dem Ganzen drinnen steckt. Daher nennt Steiner manchmal den alten Mond auch den Planeten der Weisheit. Das hängt mit dem Ganzen zusammen, dass man die Ordnung jetzt hineinkommt. Die gab es hier noch nicht. Das ist nur die alte Sonne, ist noch was ziemlich Chaotisches. Ist nicht vergleichbar mit unserer heutigen Sonne. Ist also anders, ganz anders. Ist auch damals nicht beständig leuchtend, sondern ist leuchtet, verfinstert sich, ist also in einem rhythmischen Prozess, in dem Rhythmus kündigt sich aber schon Vorgriff eigentlich auf das an. Aber es kommt eben noch nicht so richtig heraus. Und erst jetzt mit unserer Erdenwelt Man könnte, weil wir jetzt da gesagt haben, Zeit, Raum, man könnte in gewisser Weise sagen, dass jetzt so etwas im engeren Sinn herauskommt, was man Materie nennen könnte. Ich kann sagen, ja, Luft ist auch Materie, aber das ist erstens damals in einem ganz anderen Zustand und es ist keine Materie, aus der man wirklich so äußere Dinge gestalten hätte können. Das fängt erstmals hier an, das hängt eigentlich mit dem Wasserelement zusammen. Die Hebräer kannten das sehr gut. Das ist das, was sie immer wieder Mayim nennen. Im Hebräischen heißt das Mayim, das Wasser. Wasser oder Meer. Das ist zum Beispiel am Anfang, wenn es heißt, und der Geist der Elohim schwebte über den Wasser, in der Übersetzung. Der Ruach Elohim, Meach Hefet, Alpele Hamayim, das H ist nur der Artikel dazu in dem Fall. Also das ist Mayim, das ist das materielle Element. Ja, und bei der Erde, die schreibe ich jetzt da drunter, Erde, Erdentwicklung, naja, Erde, schauen wir Erde. Wir können gleich Erde nehmen, aber auch für das Element, das neu entsteht, weil als Verdichtung des Wasserzustandes entsteht das Erdelement. Das Erdelement ist, also in okkulten Sinn spricht man vom Erdelement erst dann, wenn es wirklich kristallin wird. Das heißt, wenn es wirklich innerlich ganz stark durchformte Materie wird. Das ist bei Wasserelementen noch nicht der Fall, das hat diese fließende Beweglichkeit, kann aber in der Praxis durchaus härter werden als manches Stück Erdelement. Also zum Beispiel glasartig geschmolzene Lava oder so ist okkult gesehen Wasserelement, weil sie nicht die kristallinen Strukturen in sich hat oder nur teilweise in sich hat. Glas, Fensterglas ist eigentlich Wasserelement. Also das heißt, fließt auch sogar, in Wald fließt es. Ich halt über lange, lange Zeit, aber über eine Zeit von Jahrzehnten fließt Glas nach unten. Das heißt, die Fensterscheiben werden unten ein bisschen breiter. Das geht halt so langsam, dass man es nicht sehen kann. Aber das ist immer ein Fluss, immer in der Bewegung. Hier nicht mehr. Also Erde, da bleibt natürlich Wasser. Luft, Wärme, Licht, Klang, und da müsste noch was Neues kommen. Ein feiner Zustand, der jetzt über die Ordnung im Wässrigen, weil der Klang wirkt vor allem ordnend im Wasserelement. Also dort am allerstärksten. Wir brauchen noch eine stärkere Kraft, die ordnend wirkt jetzt im Erdelement. Und die es trotzdem beweglich hält, sodass sich die Formen ineinander umgestalten können. Und diese Kraft könnte man als Leben bezeichnen. Oder Lebensäther nennt Steiner auch. Also man könnte sagen, Lebensäther, Klangäther, Lichtäther. Bei der Wärme hat man beides. Physische Wärme, das ist die man äußerlich wirklich physikalisch messen könnte, aber auch ätherische Wärme, das ist die äußerlich messbar nicht in Erscheinung tritt. Und gerade da ist ein sehr spannender Übergang, weil da kommt immer etwas aus dem äußerlich sinnlich nicht fassbaren ins Sinnliche hinein. Also daher, überall dort, wo etwas von diesen höheren Kräften ins Physische hineinwirkt, geht es immer über das Tor der Wärme. Also die Wärme hat immer diese Wärme-Äther. Was kommt man dazu, dass es beides hat? Das sind Phänomene, die man physikalisch verfolgen kann. Diesen Übergang kann man durchaus verfolgen. Bei jedem Eis Kristall oder Schneekristall, der schmilzt, dann muss man Wärme zuführen, dass er schmilzt, das Eis schmilzt. Aber was passiert mit der Wärme? Normalerweise, wenn ich was anwärme, steigt halt die Temperatur, es wird wärmer. Wenn ich Eis erwärme, steigt die Temperatur zunächst einmal nicht, sondern sie bleibt konstant bei 0 Grad und trotzdem verschwindet die Wärme. Sie wird verbraucht so lange, bis aus dem festen Eis alles zu flüssigem Wasser geworden ist. Und die Wärme verschwindet aus der Messbarkeit. Sie ist messbar nicht mehr da, aber in dem Moment, wo das Wasser wieder erstarrt, weil es jetzt kälter geworden ist, wird diese Wärme wieder freigesetzt. Tritt wieder in die Erscheinung. Also das heißt, sie verschwindet in einem unsichtbaren oder zumindest sinnlich, messtechnisch nicht fassbaren Bereich und kommt dann wieder heraus. Zum Beispiel im Winter, wenn es schneit. Das heißt, wenn aus dem Wasser Schneekristalle sich bilden, wird die Luft wärmer. Nein, nicht gleich um 10 Grad natürlich, sonst braucht man da keine Heizung, aber sie wird messbar wärmer. Einfach weil die sogenannte Kristallisationswärme herauskommt. Und das hängt mit nichts anderem zusammen als mit diesem Übergang physische Wärme, ätherische Wärme. Da geht es immer hin und her. Und wir haben als Menschen in unserem Blut so eine interessante Sache, wo das auch andauernd passiert. Das Blut hat einen ganz spannenden Umwandlungspunkt bei etwa 37 Grad Celsius und das ist genau unsere Körpertemperatur. Und da passieren Strukturänderungen im Blut, bei denen immer Wärme verschwindet oder herauskommt. Es geht eigentlich beständig hin und her. Und das heißt also, das Geistige, das heißt alles, was letztlich feiner als Wärme ist, kommt durch dieses Tor herein. Und auf dem Weg greift es eigentlich in den Organismus ein. Weil das ist ja auch so eine große Rätselfrage, wie kommt Geistiges, Seelisches dazu, den Körper zu betätigen. Weil wenn ich nur eine mechanistische Auffassung des Körpers habe, dann ist das nicht wirklich fassbar, wo die Eintrittsstelle ist. Und so, was man sich in der Naturwissenschaft als Bild vom Menschen macht, ist das meistens an Erdelement orientiert, das heißt, man stellt sich das Ganze ziemlich fest vor, wie ein Mechanismus eben. Und da spielt sich nichts, aber es spielt sich also im Wärmebereich ab. Wir sind durch und durch auch ein gegliederter Wärmeorganismus. Also das heißt, man müsste eigentlich einmal vorstellen, den Menschen, alles weg, was Erdelement ist, das heißt also die Knochen weg, das Mineralische in uns wegdenken, alles Wässrige, und dort müssen wir schon sehr viel wegdenken, weil wir bestehen so im Schnitt zu 70% aus Wasser, je nachdem, wenn wir älter sind, trocknen wir ein bisschen ein, dann sind wir nicht mehr 60 oder sogar 50% Wasser. Ein Baby hat noch fast 90% und ein Embryo überhaupt, das ist fast nur Wasser. Geschaltet aber. Aber das denkt man sich auch weg. Also jetzt ist das Feste weg, die Knochen sind weg, 70% Wasser sind weg, die Luft denken wir uns auch weg, das heißt das, was in den Lungen und so weiter ist, was in der Flüssigkeit aufgelöst ist, an Luftelementen, an Gasen, dann bleibt die Wärme über. Und jetzt schauen wir uns nur diesen differenzierten Wärmeorganismus an. Kann man ja heute sogar sichtbar machen. Also mit so einer Infrarotkamera oder was mit einer Wärmebildkamera kann man das ja bis zu einem gewissen Grad sichtbar machen. Da sieht man, dass sich die Wärme also ganz stark da drinnen konzentriert, dass es hier im inneren Bereich immer konstant auf diesen 37 Grad gehalten wird. Bei den Gliedmaßen kann ich runterkühlen auf, ja, wenn man draußen ist, irgendwo ohne weiteres auf so bis zu 15 Grad runter oder so. Ohne dass noch was passiert ist. Wenn Erfrierungen kommen, dann geht es eben noch weiter runter. Dann wird so sehr der Lebensprozess gestört, dass das nicht mehr reparabel ist. Aber in den Gliedmaßen macht das nichts aus, wenn man ein bisschen steif dabei. Kann man dann durch Muskeltätigkeit wieder anwärmen, dann kommt halt Blut aus dem Inneren, dass das wieder erwärmt. Gehirn ist relativ kühl, er hat 35 Grad ungefähr, liegt also deutlich unter den 37. Weil man übrigens Aristoteles gesagt hat, das Gehirn ist ein Blutkühler. Denken dann nur mit dem Herzen. Hat er gesagt, ja. Und es stimmt. Ich meine, es ist jetzt vielleicht nicht die ganze Geschichte, aber es ist keineswegs falsch. Spielt nämlich tatsächlich beim Wärmehaushalt des Menschen eine wesentliche Rolle, dass da oben durch die feinen Adern und so also die Wärme sehr verteilt wird. Und dazu dann, wenn man schwitzen oder was, dann kann man das abgeben. Ja, also diese Wärme ist das Eintrittstor. So, das heißt, wir haben jetzt drei Vorgängerzustände, die jeweils durch ein rein geistiges Dasein voneinander getrennt sind. Das heißt, wie entsteht sowas überhaupt? Beim Anfang haben wir es schon gesagt, das kommt also aus diesem eigentlich Nirvana-Bereich heraus. Nirvana, das hat was mit dem deutschen Nicht-Weinen sogar zu tun. Also im Weinen haben wir was damit zu tun, da ist etwas, wo man nichts mehr weint. Das ist also der Bereich, wo man selbst als hoher Eingeweihter nicht mehr wirklich hineinfliegt, sondern nur mehr erkennt, dass es da ist und Impulse daraus herausholen kann, aber dass zumindest jeder Beschreibbarkeit spottet, dass er also nicht mehr in Imaginationen, in Bildern fassen kann, sondern das Jenseits davon ist. Also aus dem kommt der Schöpferimpuls, ein Willensimpuls, kann man sagen, also ein Schöpferwille. Und aus diesem Schöpferwillen, aus dieser Tatkraft heraus entsteht die Wärme. Die ist sozusagen die äußerste Seite davon, dieser Willenskraft, die in Erscheinung tritt. Und dann entwickelt sich das einmal durch sieben Unterzustände, wobei eben die späteren Zustände so zaghaft vorausgenommen werden. Aber wie passiert das? Es kommt also aus dem Nirvana heraus, geht dann herunter in den eigentlichen geistigen Bereich. Dieser eigentliche geistige Bereich gliedert sich auch einmal in, man könnte sagen, die eigentlichen Schöpfungsgedanken, die aber noch ungeformt sind, die sozusagen die Urbilder oder die Keime des Ganzen sind, was passieren will. Also ein, es ist ein, das wird zu eng. Andere Farbe. Er gilt dann eh für alle anderen Zustände, kann sich also da dazwischen schreiben. Es ist also ein formloser Zustand. Formloser Gedanke. Ich sage einmal mit Gedanke, weil die geistige Welt hat etwas mit unserem Denken zu tun. Also unser Denken ist eine Spiegelung dessen, aber eben nur eine Spiegelung. Und wenn wir mal so einen grundlegenden Einfall, sage ich einmal, haben, aber noch gar nicht wissen, wie das genau ausschauen wird, sondern nur so einmal so der Funke da ist, dann würde das dem entsprechen. Aber er ist noch nicht wirklich ausgeformt, der Gedanke. Aber er ist der Ausgangspunkt, so wie er zusammenfallen, für die Pflanze, von dem alles ausgeht. Und dann muss er weiter werden zum geformten Gedanken. Also er muss konkretisiert werden. Geformter Gedanke. Und dann geht's weiter, damit bleibe ich sozusagen jetzt noch auf einer sehr geistigen Ebene, jetzt muss ich es ins Seelische hineinbringen, sozusagen mir ein seelisches Bild aus dem Ganzen erst machen. Das ist noch kein wirkliches seelisches Bild, das muss also dichter werden. Es geht in den seelischen oder eben astralen Zustand. Astral ist immer gleich mit seelisch zu nehmen. Im weitesten Sinne. So, da sind wir aber noch immer nicht bei der äußeren Welt, weil alles das wäre nur übersinnlich fassbar. Nur Gedanken sieht man nicht äußerlich, egal ob sie formlos oder geformt sind, also die schon gar nicht, weil sie formlos sind, aber die sieht man auch nicht sinnlich und auch das seelische, astralische sieht man nicht mit sinnlichen Augen. Also muss jetzt noch ein weiterer Verdichtungszustand kommen und da wird es erst physisch.
Ätherisch.
Physisch-ätherisch, ja, genau. Physisch-ätherisch. Das heißt, physisch-ätherisch hieße eigentlich diese ganze Palette da, die herauskommt. Und diese Stufen, also das ist die erste, zweite, dritte, vierte Stufe, die wird bei jedem dieser Zustände durchlaufen. Also es kommt einmal aus dem formlosen Gedanken, in den geformten Gedanken, in die Verdichtung zum seelischen Bild, also zum astralischen, und dann erst tritt es physisch-ätherisch in Erscheinung. Wenn dann einmal die Entwicklung über die Mitte hinaus ist, verschwindet das physisch-ätherische irgendwann wieder, es geht wieder in einen astralen Zustand über, es geht in einen geformten geistigen Zustand über, geht ins Formlose und dann verschwindet es in das noch höhere Geistige. Also insgesamt wäre es dann auch wieder, wenn man aufzählt, sieben Stufen, also 1, 2, 3, 4, und wieder zurück, 5, 6, 7. Die 7-Zahl ist immer charakteristisch für alle Entwicklungsprozesse. Also Siebenzahl oder so, es merkt irgendwas steht unter Gesetz der Siebenzahl, dann ist das immer ein Entwicklungsprozess. Der geht über 7 Stufen. Und das hängt dann mit diesen Weltebenen letztlich zusammen, über die es bis ins Geistige aufsteigt wieder, beziehungsweise dann wieder aus dem Geistigen herunterkommt. Also jetzt haben wir mal den Hintergrund, das alles spielt sich ab sozusagen noch bevor dieses Schöpfungsgeschehen beginnt, von dem hier in der Bibel gesprochen wird. Das ist alles noch davor. Alles noch davor. Also sagen wir mal zumindest auf jeden Fall ist alles noch davor bis daher. Wie es bei der Erdentwicklung jetzt genau ausschaut, das werden wir jetzt besprechen. Aber diese drei Zustände sind auf jeden Fall abgeschlossen. Die sind abgeschlossen und auf diesen, in diesen drei Entwicklungszuständen wurde aber vorbereitet etwas, was dann bereits als Frucht in dieses Erdendasein hinüberkommt. Und ganz am Beginn des Schöpfungsgeschehens kommt genau das alles, was bereits veranlagt war in der Vergangenheit, einmal wieder heraus. Das ist sozusagen, man könnte sagen, das Rohmaterial, die Grundlage, auf der sich die Erdenschöpfung daher aufbauen kann. Und
Wolfgang, ja? Kannst du nur vielleicht erklären, ja? Wenn sich das Bestehende Manifestierte zurückgeht in das Geistige,
ja?
Sozusagen, wie entsteht das Neue dann wieder und was was passiert
dabei,
wenn es wieder herauskommt aus dem...
Ja, naja, es ist so, also es stimmt, also wenn dieser alte Saturnzustand zum Beispiel fertig ist, dann steigt es über den formlosen Gedanken wieder bis in den Nirvana-Bereich hinauf. In Wahrheit, das ist also der geistige, oder man könnte sagen, übergeistige Zustand, wo sich es aus dem Blick verliert im Grunde. Trotzdem, was ist passiert? Die Schöpfungsquelle selber, also das, was im Nirvana ist, oder was wir jetzt mit Nirvana nennen, aus christlicher Sicht könnte man sagen, da drinnen ist der Sitz der Trinität eigentlich, von dort geht sie aus. Also die sitzt da drüber und die sitzt dort drinnen. Aber durch die Schöpfertätigkeit, also des Erschaffens des alten Saturns, wie soll ich sagen, hat die Schöpferkraft eine neue Fähigkeit erworben. Das heißt, sie ist beim nächsten Schöpfungsprozess fähig, als eine noch differenziertere Schöpfung hervorzubringen. Wenn man sozusagen ganz bei Null anfängt, dann kann man zunächst eine nur sehr einfach gebaute Welt, vergleichsweise einfach gebaute Welt, da ist nicht sehr viel Differenziertes da. Es ist natürlich, die Wärme ist in sich sehr differenziert. Und es leben geistige Wesenheiten darin und alles Mögliche. Aber trotzdem, von allen diesen Welten ist es die einfachste. Die einfachste und flüchtigste auch. Brauche ich aber als Grundlage, um sozusagen bei dem nächsten Werk, das jetzt die Schöpfer hervorbringen, das bereits differenzierter zu gestalten. Jetzt kommt also das Luftelement, also etwas Dichteres, wo das mehr festgehalten wird, andererseits auch etwas noch Leichteres als das Wärmeelement. Das ist etwas, was ausstrahlt in den Raum hinein und Kunde bringt geradezu vom Ursprung irgendwo.
Das Licht.
Das Licht, ja. Das Licht ist es, also was den Ursprung bringt. Da im Übrigen sind sehr eng verbunden mit den Erzengeln, die Archangeloi. Das sind die Boten des Anfangs und die hängen mit dem Lichtelement zusammen. Da sind die Urengel, die heißen die Archai oder Urbeginne. Die sind da sehr wesentlich. Und jetzt sind es die Erzengel, die mit dem Licht Botschaft vom Urbeginn bringen. Und damit fängt da schon so etwas an wie ein Art Gedächtniselement zum Beispiel. Weil sie bringen also Botschaften vom Ursprung. Das ist da eigentlich noch nicht so drinnen. Das ist eine Welt, die in der Zeit noch sehr schwingt. Also wenn da steht Zeit, kann man sich das auch nicht so vorstellen, wie heute unser lineares Zeitempfinden mit Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das ist noch ganz anders. Das wäre jetzt ein eigenes Thema. Zeit ist überhaupt so ein sehr, sehr schwieriges Thema und ein sehr spannendes Thema. Und auch der Übergang Zeit und Raum, wobei man da sagen muss, dass es sehr interessant ist, dass da die Physiker heute, als schon der Einstein oder was gekommen ist, dass da ein Zusammenhang besteht und Zeit in Raum oder Raum in Zeit übergehen kann. Das ist eine physikalische Grundtatsache heute. Das ist gar nichts Besonderes mehr. Natürlich kennt er den geistigen Hintergrund nicht, aber es ist doch interessant, dass so Splitter dann immer wieder hereinkommen. Weil früher hat man sich gedacht, ja, der Raum, das ist irgendwie so ein unendlich großes Verhältnis, das es immer gegeben hat, und darin spielt sich halt alles ab. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Der Einstein war dann ja der Erste, der draufgekommen ist, der Kosmos kann nicht immer so bestanden haben, sondern der muss irgendwo einmal angefangen haben. Der macht eine zeitliche Entwicklung durch. Er dehnt sich aus, zieht sich vielleicht einmal wieder zusammen, aber er ist auf jeden Fall nicht irgendein unendlich großes Gefäß, in dem sich die Schöpfung, sagen wir es jetzt einmal so, abspielt. Sondern auch der Raum selber ist erst einmal entstanden. Und der Raum kann sich ausdehnen, kann sich zusammenziehen und so weiter.
In was ist die Frage?
Bitte?
In was kann man sich ausdehnen, wie das gefallen?
Tja, eben in das ist natürlich jetzt nicht mehr wirklich vorstellbar. Weil man könnte jetzt sagen, ja, in einen Überraum hinein, aber mathematisch lässt sich das einfach beschreiben. Also, da ist Zeit und Raum sind als miteinander verbunden, drei Raumdimensionen, eine Zeitdimension. Und das kann im Extremfall dazu gehen, dass die Raumdimensionen zu Null zusammenschrumpfen und nur die Zeitdimension überbleibt. Dann bin ich eigentlich bei dem Zustand, der dem alten Saturn entspricht. Und wenn jetzt eine Zeitdimension sich in eine Raumdimension verwandelt, dann beginnt der Raum, wobei da alles Mögliche denkbar ist, dass der Raum erst linear ist, flächenhaft ist, bis er eigentlich wirklich räumlich wird. Also da ist durchaus drinnen die Zwischenstufen, dass es nicht immer der dreidimensionale Raum sein muss, sondern durchaus auch flächenhaft oder linear sein kann. Das sind Übergangsphasen. Und mit der Entstehung des Lichtelements kommt der Raum eigentlich erst eindimensional, zuerst strahlenartig. Das ist das, was beim Licht dann immer noch drin ist. Das Lineare spielt dabei eine wesentliche Rolle. Wir haben nur da das Problem, dass wir es uns sinnlich nicht mehr vorstellen können. Also hier versagt die sinnliche Anschauung, nicht die Denkfähigkeit des Ganzen, weil mathematisch können wir es denken heute. Wir können, bitte, man rechnet heute mit unendlich dimensionalen Räumen. Ganz selbstverständlich, ganz locker geht das. Also nur vorstellen kann ich mir es überhaupt nicht. Aber ich kann damit rechnen, ich kann den Formalismus durchschauen, weil er eh so ähnlich ist wie in den drei Dimensionen, nur weil dann auf 100.000 unendlich viele ausgedehnt, aber das Regenschema bleibt im Grunde gleich und führt aber dann zu Ergebnissen, die ich wieder im Endlichen fassen kann. Und die passen dann sozusagen wieder. Also wir haben gelernt, sozusagen längst heute, im Grunde ist schon deutlich, seit dem 19. Jahrhundert hat das angefangen, in nicht sinnlichen Räumen zu denken. Ohne sie schauen zu können, aber denken können wir sie. Also das geht durchaus in die Richtung dessen, was Steiner bezeichnet als das sinnlichkeitsfreie Denken. Weil solange ich mir im Denken immer noch was wie Gegenstände vorstelle, bin ich eigentlich immer noch im Sinnlichen verhaftet, bis zu einem gewissen Grad. Und das Denken kann aber weitergehen.
Ist das der Moment, wo es dann heißt, auch das Bild loslassen, damit man in Sinnlichkeit
ja, loslassen ja, wird? Ja, genau.
Genau. Ich habe eine Frage. Und zwar das mit dem zweidimensionalen und dann mit zweidimensionalen, vier x-dimensionalen Reden, mit dem Theorie von Stephen Hawking, dass unsere Welt im Prinzip eine Projektion aus einem letztes Hologramm. Ja, also das ist oder formuliert aus der Tatsache, dass anscheinend der Oberfläche von einem schwarzen Loch so eine dreidimensional ablesbar sind,
dass es
geht. Also
ja, ja, es ist sicher ein Zusammenhang damit da. Ich meine, das ist ja, glaube ich, das Interessante, weil die Physiker stecken heute allesamt, also zumindest diese mit diesen Dingen, also Kosmologie oder mit den Elementarteilchen und dergleichen, mit der Quantenmechanik und so weiter beschäftigen, die tun eigentlich hauptsächlich nichts anderes, als im sinnlichkeitsfreien Denken sich üben. Und zu schauen, welche Konsequenzen hat das dann im sinnlich Messbaren. Aber sie üben sich im Grunde darin, im sinnlichkeitsfreien Denken. Das ist eine tolle Sache. Im Grunde eine ganz große Sache. Die Antwort ist gefragt, dass mein Job sozusagen, ob das auch so Sinnerfüllung ist. Irgendwo. Mit dem Hintergrund sehr wohl. Also ganz direkt. Ganz direkt. Und das heißt, man kann sehr wohl, also im geistigen Denken, deswegen muss man nicht immer gleich von Engeln oder sonst was reden. Das ist manchmal gar nicht so ungesund. Die machen es jetzt wirklich ganz konsequent. Und nicht gleich abheben irgendwo, ich habe ein Engelerlebnis oder was, sondern das hat halt Hand und Fuß irgendwo. Auch wenn es zäh und langsam ist und sicher 95% der Physiker ist einfach als mathematisches Handwerkszeug benutzt und ein kleiner Teil es wirklich geistig vertieft und in seiner geistigen Bedeutung auch erfasst. Gibt es aber sehr wohl. Weil alle die über den, wie soll man sagen, philosophischen Hintergrund der heutigen Naturwissenschaft, der heutigen Physik nachdenken, sagen ganz deutlich, eines ist jedenfalls ganz sicher, die materielle Welt, das heißt die materiellen Erscheinungen, bestehen nicht aus Materie, sondern aus etwas, was also mit der Materie nicht vergleichbar ist, sondern höchstens vergleichbar wäre mit dem Geistigen. Das sind durchaus Aussagen von Physikern. Also das ist, weil, wenn man sich vorstellt, also die Materie besteht aus Atomen. Na gut, besteht aus Atomen, die Atome bestehen aus Elementarteilchen. Die meisten Menschen denken sich halt, das sind diese kleinen Kugeln, die man so in den Abbildungen findet. Das heißt kleine Dinge. Das ist aber definitive physikalische Tatsache, dass sie das nicht sind. Sie sind nicht einmal beständig da, obwohl das so fest erscheint, sondern sie sind mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit im nächsten Moment wieder da, irgendwo in der Nähe messbar. Und dazwischen sind sie eigentlich nicht da. Das heißt, es sind, was wir hier haben, sind nur, man könnte sagen, so hereinspritzte Manifestationen von etwas Nicht-Physischen. Und wenn das schnell genug passiert, dann wird die Erscheinung so weit wie das da. Und dann erscheint es als Materie. Das heißt, Materie ist sicher gerechtfertigt, als Erscheinung davon zu reden, aber sie beruht nicht also auf einer materiellen Grundlage, sondern auf einer geistigen Grundlage, sagt die Physik. Ganz eindeutig.
Darf ich fragen kurz?
Ja.
Hat der Bernatzki damit angefangen?
Naja.
Oder mindestens hat er das auch deutlich gesagt.
Auch, ja. Auch. Also, es hat begonnen, naja, also sehr stark ist der Gedanke gekommen dann im Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Entwicklung der Quantentheorie. Da ist ganz deutlich herausgekommen, dass es also ein durchgehend existierendes physikalisches Ding im Grunde gar nicht gibt, sondern dass wir nur von sogenannten Wahrscheinlichkeitsfunktionen reden können, von Wahrscheinlichkeitswellen reden, die steuern, dass man zu bestimmten Zeitpunkten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit etwas messen kann im Raum. Das heißt, Atom, das fliegt, ist eigentlich nicht wirklich da und bewegt sich nicht in Wahrheit von da dorthin. Normal würde man sagen, das fliegt halt dahin. In Wirklichkeit ist es so, dass es hier erscheint, in der Regel dann irgendwann hier erscheint, unter Umständen aber auch dann plötzlich da erscheint. Und das kann man messen, dass es so ist. Also wenn man glaubt, das fliegt so, das müsste jetzt noch da weitergehen, dann staunt man, wenn es plötzlich da auftaucht. Und das tut's aber. Genau, das tut's. Oder ein und dasselbe Ding kann scheinbar durch zwei Türen gleichzeitig durchgehen.
Das ist das untere Körper auch?
Ja. Alles. Alles. Alles, was materiell ist, betrifft das. Also das ist sehr kurios. Leider Gottes kommt das viel zu wenig in die Schulbildung hinein. Weil da ist das Stempelplatz dann irgendwo bei einem Atommodell, wo man die Kugeln hat. Er nimmt den Kern, der aus Kugeln besteht, und dann fliegen die Elektronen als Kugeln herum. Und dann denkt man sich das wirklich so ganz materiell. Und man sagt zwar dazu, es ist ein Modell, das heißt, damit drückt man aus, das ist nicht die Realität, aber was bleibt, ist das Bild, aha, das ist wie materielle Gegenstände. Und das ist also absolut was anderes. Also das heißt, eine geistige Weltanschauung ist jedenfalls nicht unvereinbar mit der Physik heute. Die westlichen Naturwissenschaften kümmern sich wenig darum. Also daher sind sie so aufsteigend von der Physik über die Chemie, Biologie, Medizin, wird es immer materialistischer. Am stärksten die Medizin. Weil Medizin ist im Grunde großteils aufgebaut auf einem Primitivmaterialismus. Das war nicht, dass sie nicht das, was sie dann studieren im Bereich, sehr ausgefeilt ist, aber die Grundlage ist ein Primitivmaterialismus. Und man sich vorstellt, das sind alles so materielle Trümmer und das reicht. Ein Mediziner interessiert sich für Quantenmechanik nicht besonders. Das muss dann schon ein ganz spezieller Forscher sein oder so, aber das heißt, für den Mediziner sind Atome Kugeln. Im Prinzip, mehr muss er nicht wissen davon. Und nur ist das desaströs natürlich für das Bild von Menschen, das er sich macht. Das ist das Problem, weil dann behandelt er eigentlich in Wahrheit den Menschen wie einen Mechanismus und das heißt, er würde ihn behandeln können, so wie was nur als Erdelement besteht. Weil nicht einmal das Wasserelement, wenn da ist Wasser gedacht, sie wissen schon, dass der Mensch Wasser in sich hat, aber eigentlich denken sie wieder, das Wasser besteht aus Wassermolekülen und die Wassermoleküle sind wenigstens so kleine Dinge, die da herumkugeln. Das ist das Problem. Weil in der Technik, wie wird Wasser modelliert, also das heißt gedanklich vorgestellt, indem es aus Wassermolekülen besteht. Und das sind kleine Kugeln. Kleine feste Kugeln und kleine feste Kugeln ist die Vorstellung Erdelement. Also denke ich nicht wirklich das Wasser, sondern ich denke eine Ansammlung kleiner Kugeln, kleiner Erdelementkugeln sozusagen. Das ist der Punkt. Und das heißt, das Verständnis heute in den meisten Wissenschaftsbereichen hört da auf. Und schon da ist es nicht mehr vorhanden. Natürlich, man kennt Licht, aber was Licht Äther sein soll, weiß man natürlich nicht. Und von dem reden wir schon gar nicht. Von astral, also seelisch, ist völlig ausgeklammert. Das ist sogar im Prinzip aus der Psychologie ausgeklammert, weil von der Realität der Seele ist keine Rede. Das sind letztlich, denkt man, sicher als Nervenfunktionen und irgendwelche Auswüchse davon. Also. Und das wären wieder Dinge, die sich da abspielen. Weil elektrischer Strom, der halt durch die Nerven fließt. Und von dem reden wir schon gar nicht. Weil Gedanke ist ja dann auch nur ein Nervenimpuls. Ich meine, es bildet sich dann ab, das ist schon das Richtige. Und gerade im Gehirn ist es am spannendsten zu sehen, wie geistige Prozesse sich sehr unmittelbar abbilden bis ins die Gehirntätigkeit hinein. Man kann ja heute wirklich, was man zu Steiners Zeiten noch nicht konnte, dem Hirn und dem Denken zuschauen geradezu. Man kann ja mit tomografischen Aufnahmen schauen, wie die Durchblutung des Gehirns sich ändert mit jedem Gedanken aktuell, wie sich neue Nervenfasernverbindungen herstellen, wenn wir Gedanken öfter denken. Also, Denken besteht eigentlich zu einem großen Teil darin, dass wir unter Druck das Gehirn umbauen und plastizieren. Und bewusst werden uns die Gedanken, am stärksten machen wir das als Kind, da wird es uns nicht bewusst. Und erst bis die Gehirnstruktur bis zu einem gewissen Grad eine Stabilität erhalten hat, das heißt ein gewisser Kern, der sich nicht mehr so leicht ändert, dann fängt das Denken nämlich an, sich daran zu spießen und zu stoßen dran und dann wird man bewusst. Das heißt, Gott hat eine gewisse Verhärtung bei der Gehirnstruktur. Solange es ganz weich plastisch ist, gestaltet es halt das Geistige ununterbrochen um die Masse. Und da wird es aber nicht einmal traumbewusst dabei. In dem Moment, wo schon sehr feste Strukturen da sind, die jetzt wieder umgebildet werden müssten, dann stoße ich auf einen Widerstand. Und an dem entsteht das Bewusstsein. Also dort, wo diese Strukturen wieder aufgebrochen werden müssen.
Also dann ein bisschen irritierend, dass wenn man einen Teil vom Medium wegschneidet, wirklich der Teil, der zugehörig ist zu einer Funktion, dann immer funktioniert.
Ja. Es ist schon so, dass natürlich gewisse Gehirnbereiche dann gewissen Tätigkeiten zugeordnet werden. Das ist schon richtig. Das hängt damit zusammen, dass ja einerseits das Denken eingreift, andererseits die, wenn man so will, Informationen von den Sinnen kommen. Also daher gibt es einmal die Sinnesfelder, die verschiedenen, also die Seherinde hinten, die Hörrinde und so weiter, die verteilt sind. Und nur vorne, das Vorderhirn ist das also völlig plastisch bleibt. Das hat also keine definitive Zuordnung. Also die definitiven Zuordnungen sind vor allem mit den Sinnen, hängen mit den Sinnesphären zusammen. Und der Denkprozess besteht ja, oder sagen wir, der Erkenntnisprozess besteht ja darin, das Gedankliche, das rein Gedankliche mit dem sinnlich Erfassten irgendwo zusammenzubringen. Und das heißt, ich habe immer einerseits den vorderen, sehr plastischen Bereich und andererseits den, der durch die Sinnestätigkeiten quasi fest, ziemlich festgelegt ist, den ich nicht verändern kann, weil dort eben auch die Nervenendungen von den Sinnen hingehen. Weil in Wirklichkeit wird das Gehirn, wenn man es von der Embryonalentwicklung anschaut, von außen, von den Sinnen hereingebaut. Und auch entwicklungsgeschichtlich im Tierreich. Also zum Beispiel im Tierreich, die Tiere haben wesentlich mehr Nerventätigkeit in den Sinnen selber, die bei Menschen ins Gehirn verlagert ist. Also man könnte sagen, beim Tier sind die Sinne als solche intelligenter. Beim Menschen ist es vergleichsweise primitiv, aber dafür ist es nach hinten verlegt und hat den Vorteil dadurch, dass es aber während der kindlichen Entwicklung vor allem, also bis die Sinnestätigkeit richtig ausreift, da ist nämlich noch eine gewisse Veränderung dann möglich. Ich kann zwar nicht mehr verhindern, dass die Sehnerven da nach hinten gehen, während die Sehzentren sicher da hinten bleiben. Also das wird mir nicht gelingen, die nach vorne zu bringen, weil die Grundstruktur ist einmal festgelegt, dass die Sehnerven nach hinten gehen. Was auch eine gute Bedeutung hat, weil da eine ganz starke Kreuzung drinnen entsteht. Und die Kreuzung ist ganz wichtig für unser Selbstbewusstsein über eigenes Thema. Also, nein, Selbstbewusstsein, wodurch wissen wir von uns selbst? Das heißt zum Beispiel mal, dass wir uns spüren.
Gibt es ja auch überall, oder?
Gibt es überall, ganz Organismus. Es ist alles auf Kreuzungen aufgebaut.
Das findet ja da im Hirn statt, oder?
Das vor allem einmal.
Ja, bei den Nerven,
die von den Genau. Also da hat man auch rechte Seite, geht aufs linke Gehirn, linke geht aufs rechte Gehirn zum Beispiel. Sehnerv geht vom rechten Auge großteils, aber wieder nicht hundertprozentig auf die linke Seite. Ein bisschen was geht gerade auch zurück. Interessant. Also es sind einzelne Fasern, gehen direkt auch. Es sind nicht alle. Es ist nicht hundertprozentig. Das macht einen sehr großen Sinn, weil ein Teil auch der Verarbeitung der Sinnesdaten durchaus ein sehr wesentlicher, eben nicht dazu verwendet wird, ins Bewusstsein gehoben zu werden, sondern unbewusst abläuft. Und gerade für die unbewussten Vorgänge, die beruhen im Nervensystem eher auf den Dingen, die nicht die Kreuzung haben. Das ist auch interessant. Das wäre ein weites Forschungsgebiet, das genau einmal, Daten dazu wären ja alle da, das einmal genau zu untersuchen, wie das zusammenhängt. Weil es passiert ja im Menschen, also wenn du durch die Welt gehst, schon allein bei der Sinneswahrnehmung, viel, viel mehr unbewusst als bewusst. Da braucht man sich nur selber beobachten. Wenn ihr schaut, ihr seid heute jetzt da hergekommen zum Vortrag, was habt ihr alles gesehen? Aber bitte im Detail. Weiß man es noch oder nicht? Ich bin, weiß ich nicht, wie viele Leuten in der U-Bahn begegnet, was haben die angehabt? Ich habe doch alle angeschaut. Bitte vielleicht nicht alle sehr lang, aber trotzdem, meine Augen haben darauf geruht. Und keine Ahnung. Keine Ahnung. Es geht alles unbewusst. Geht alles unbewusst. Ist deswegen trotzdem nicht verloren, kann man sogar zeigen, weil mit Hypnose kann man viel von dem heraufholen. Nicht, dass ich das jetzt empfehle als Mittel, aber verwendet manchmal sogar die Polizei, nicht, weil ich der Zeuge habe das Auto gesehen und ja, aber das Nummernschild kann ich mich nicht erinnern. In der Hypnose weiß er es. Weil seine Augen haben es gesehen und sein Gedächtnis hat es aufgenommen. Wir haben alle nämlich ein absolut fotografisches Gedächtnis. Alle. Es fehlt uns nur leider die Möglichkeit, das ins Bewusstsein zu heben, es abzurufen. Das ist das Problem. Das gelingt uns erst nach dem Tod. Wenn wir den Körper ablegen, kommt genau das heraus. Und dann haben wir ein Gesamtpanorama unseres Lebens in allen Details, in allen winzigsten Details, die uns während des Lebens gar nicht einmal bewusst geworden sind. Die sind alle da. Aber während des Lebens können wir es nicht abrufen. Nicht, weil ich wünsche mir das manchmal beim Text lernen. An sich, wenn ich nur einen Blick auf die Seite werfe, reicht es aus, dass das ganze Bild im Gedächtnis aufgenommen ist. Das heißt, wir haben alle von unseren Textheftern, wir haben es da drinnen. Nur leider, wir kommen halt nicht heran. Das ist. Aber an der mühsamen Arbeit, es herauszukitzeln und es uns so zurechtzumachen, dass wir es abrufen können, an dem wächst offensichtlich unsere Bewusstseinskraft irgendwo. Und wir werden absolut überflutet. Es gibt manchmal so Krankheitsfälle von Menschen, die ein Übergedächtnis haben, bei denen also diese Unterdrückung des meisten Teils des Aufgenommenen nicht funktioniert und die praktisch alles präsent haben. Und das ist eine Katastrophe, weil die ertrinken praktisch in ihren Erinnerungen. Das überschwemmt sie ununterbrochen. Das ist eigentlich schrecklich und geradezu seelisch unheimlich schmerzhaft, weil Schmerz entsteht dort auch sehr stark, wo Bewusstsein einfach überlastet wird. Schmerz ist im Grunde nichts anderes als eine Überlastung des Bewusstseins. Mit einer, wie soll ich sagen, Datenflut, würde man heute sagen, also mit einer Flut an Erlebnissen, die wir gar nicht bewältigen können. Weil wir uns dann total verlieren auch dabei. Man findet sich selber dann nicht mehr in der ganzen Flut. Also wir finden uns selber besser, wenn wir uns an wenigen Dingen einmal stoßen können, sagen, das bin ich nicht, das bin ich auch nicht, da stehe ich. Aber wenn da 100.000 Sachen auf mich einstürmen, unterbrochen, dann finde ich mich als Zentrum gar nicht mehr. Ist heute ein großes Problem durch die Reizüberflutung in unserer ganzen städtischen Umwelt namentlich. Weil da blinkt was, dort blinkt was, da dudelt irgendeine Musik aus, da stinkt es irgendwo vor und weiß Gott was alles. 100.000 Reize und was ist die Schutzmauer, die man sich aufbaut, die Menschen werden immer abstrakter. Aha, ich den Geist aufgeben. Die Menschen werden immer abstrakter. Abstrakter heißt, dass sie stoßen die Sinneseindrücke zurück geradezu. Also es ist kein Wunder, dass wir heute in einer so abstrakten Denkweise leben. Ist natürlich auch ein Lernprozess irgendwo, weil wir auch irgendwann lernen müssen. Also zum Beispiel am geistigen Schulungsweg ist ein wesentlicher Punkt, ins Bewusstsein nur die Dinge hineinzulassen, die ich hineinlassen will. Und das, was ich nicht hineinlassen will, nicht hineinzulassen. Das heißt, bis hin zu alle Sinneseindrücke auszuschalten, obwohl ich die Augen offen habe. oder die Töne abzuschalten sozusagen, wenn willentlich. Weil das geht schon.
Das ist das
Rauschen. Das ist genau. Richtig. Weil das, ob etwas jetzt Seeleninhalt werden kann oder nicht, hängt von unserer Aktivität in Wahrheit ab. Daher gibt es auch die Fälle der seelischen Blindheit. Nicht nur im übertragenen Sinn, da sowieso, aber es gibt die Fälle, wo Menschen durch einen Schock blind werden, obwohl sie gesunde Augen, gesunde Nerven haben, alles in Ordnung, nur die Seele weigert sich zu sehen. Weil sie irgendwas Furchtbares erlebt hat, weigert sie sich zu sehen. Und das ist so hartnäckig, dass das also ganz, ganz schwer nur in den Griff zu kriegen ist. Und natürlich operativ oder wo ist gar nichts zu machen, weil da ist alles in Ordnung. Es ist seelisch. Die Seele verweigert sich also zu sehen. Also meistens ist es beim Sehen, also weniger beim Hören oder so. Gibt es kuriose Fälle. Es ist selten, dass es also so als Totalität auftritt, aber es gibt Fälle, weiß ich nicht, als Kind ist einer von einem Hund gebissen worden oder was und er sieht keine Hunde mehr. Er geht durch die Welt und sieht, wir können uns das gar nicht vorstellen, da kommt einer mit 5 Wolfshunden und er sieht die Hunde nicht. Er sieht alles, aber er sieht die Hunde nicht. Sie sind für ihn nicht da. Schlichtweg nicht da, weil die Seele sich weigert, sie zu sehen. Also alles, was wir ins Bewusstsein nehmen, muss von uns also bewusst seelisch ergriffen werden. Das ist nichts, was automatisch passiert. Und daher ist in Wahrheit es auch möglich, die sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit auszubauen. Ein Maler zum Beispiel sieht mehr in einer Landschaft als ein Nichtmaler. Er erlebt viel mehr Schattierungen, ihm fallen viel mehr Dinge auf. Wir sehen auch das bei einem so, ja, eine grüne Wiese, schöner Tag ist. Und der Maler zaubert irgendwas hervor, weil er so viele Feinheiten drinnen sieht und wahrnimmt und zwischen den Dingen dann sogar noch die seelische Stimmung, die darüber liegt, das auch noch spürt. Und das sind Dinge, die man schulen kann. Das ist zum Beispiel in der goetheanistischen Naturwissenschaft so das Wichtige. Also Goethe ist ja einen ganz anderen Weg gegangen, als dann die Naturwissenschaft nach ihm, also vor allem nach ihm, teilweise schon vor ihm auch, also wo es nur mehr ums Messtechnische geht, möglichst nicht mit eigenen Augen anschauen, sondern ein Messinstrument dazwischen schalten, damit man es präzise fassen und mathematisch formulieren kann. Das hat Goethe nicht interessiert, sondern ihn hat interessiert, die Phänomene sinnlich zu erfassen, aber in ihrem Zusammenhang, in ihrer inneren Gesetzmäßigkeit. Und dadurch, etwa der erste Ansatz war die Farbenlehre zum Beispiel, wo heute die meisten Physiker sich immer denken, was will der Goethe mit seiner Farbenlehre? Er wollte eben ganz was anderes als heute die Naturwissenschaft. Er wollte einfach die Phänomene in ihrem gesetzmäßigen Zusammenhang erfassen, wozu er aber nichts hineinspekulieren muss in das Ganze, sondern nur beobachten muss. Und beobachten muss, wie entstehen kompliziertere Phänomene als einfacheren Phänomenen. Wo finde ich das einfachste Phänomen? Das Urphänomen, das ich eigentlich unmittelbar im Anschauen durchschaue, in seinem Zustandekommen. Und aus diesem Urphänomen versuche ich dann gesetzmäßig komplexere Phänomene aufzubauen mir. Und dann verstehe ich auch die komplexeren Phänomene. Und nichts, kein geringster Ansatz von, ich muss das zurückführen auf irgendwelche Atombewegungen oder auf Lichtteilchen, die wo sausen. Über das brauche ich im goetheanistischen Sinn gar nicht nachdenken, sondern ich gehe an die Farben heran und schaue, wo finde ich den Punkt, wo entsteht aus dem Farblosen die Farbe. Das heißt, wo entsteht aus dem rein Weißen zum Beispiel der erste zarte Gelbton oder was, wie kommt es zustande? Dann kann ich genau verfolgen, wie die Farbe entsteht. Oder wie entsteht aus dem Schwarzen, wie hält sich das Schwarze zu einer Farbe auf? Weil Weiß und Schwarz sind so die Grenzeffekte. Ja, ich will jetzt nicht Farbenlehre im Detail machen. Hat den Vorteil, dass er damit zu einer völlig hypothesenfreien Naturwissenschaft letztlich kommt. was in einer anderen Weise, ja interessanterweise auch die ärgsten Materialisten wollten, die Positivisten. Also Positivismus ist so aufgekommen Mitte etwa des 19. Jahrhunderts, besondere Blüte dann Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Positivisten haben gesagt, also wir dürfen uns nur auf die konstatierbaren, empirisch feststellbaren Tatsachen beschränken. Alles andere ist unberechtigte Hypothese und wird ausgeschlossen. Das heißt, daher haben sie zum Beispiel die Atomhypothese verworfen und so weiter. Also nur messtechnisch sehr wohl, kann man sehr wohl erfassen, aber es muss eben als Tatsache fassbar sein. Und im Grunde lief darauf hinaus, also die Phänomene zu registrieren und zu katalogisieren. Im Grunde, das war die Naturwissenschaft. Und sie haben strengstens, also ausgeschlossen, vor allem Kausalerklärungen. Also das Phänomen passiert aus der oder der Ursache heraus. Sondern sie haben nur festgestellt, unter den und den Bedingungen ist dieses oder jenes Ergebnis feststellbar aus. Was so gesehen gar nicht ungesund wäre. Sie haben nur eins vergessen, der gesetzmäßige Zusammenhang der Phänomene. Wenn es nicht nur bloßes Katalogisieren sein soll, noch, weiß ich nicht, noch ein Alphabet oder keine Ahnung wonach, dann muss ich sozusagen die geistige Seite der Phänomene auch erleben. Und auf das ist Goethe aber sehr stark hingegangen, dass er sagt, wenn ich mir die Phänomene anschaue und schaue, wie die komplizierteren Phänomene aus den einfachen entstehen, erkenne ich, ohne dass ich spekulieren muss, einen gesetzmäßigen Zusammenhang. Da muss ich nicht irgendeine vorgegebene Theorie oder Hypothese darüber stülpen, sondern ich sehe, wie sich die Phänomene in ihrem Zusammenhang selbst aussprechen. Und das ist dann sozusagen die gedankliche Seite dazu. Weil als Phänomen sehe ich ja zunächst nur die eine Farbe, die andere Farbe, sehe einen Sonnenaufgang, einen Sonnenuntergang und so weiter. Zusammenschauen muss ich sie letztlich im Denken. Das kann ich machen, aber in der Natur draußen haben sie diesen Zusammenhang durch sich selbst. Nur ist er nicht unmittelbar mit Augen anschaubar. Da muss ich schon das Denken auch in Schwung bringen. Aber halt nicht, indem ich was drüber stülpe, sondern nur die Zusammenhänge zu erfassen suche. Und halt auch dann mir genügend Zeit und Muße nehme, um das zu studieren. Weil das Praktische natürlich bei der heutigen Naturwissenschaft ist, sie haben im Prinzip, bauen sie auf den mathematischen Formeln, die man zu Beginn der Neuzeit in der Mechanik gefunden hat. Da hat man schon ein ziemlich reiches mathematisches Handwerkszeug entwickelt, dann bei Newton weiter, Newton hat sogar die Differentialrechnung entwickelt, zugleich mit Leibniz. Das ist im Prinzip das Handwerkszeug der Physik, das hatte man und mit dem ist man jetzt hergegangen und hat es auf alles angewendet, was es gibt. Also alles, was ich physikalisch untersuche, auf das wende ich die Gesetzmäßigkeiten an, weil die habe ich, die funktionieren und ich schaue, ob das andere nicht auch irgendwie mit einer kleinen Modifikation hineinpasst. Wunderbarerweise funktioniert das in vielen Bereichen. Was man nur übersieht, ist, dass man damit eben nur die Seite der Natur erfassen kann, die mechanistisch ist. Die kann ich damit treffend beschreiben. Den ganzen Rest bemerke ich gar nicht dadurch. Das ist das Problem. Und Goethe ist eben nicht so vorgegangen, dass er sagt, ich habe auf einem Bereich jetzt ein wunderbares System gefunden. No, das nütze ich doch gleich auf allen Bereichen aus. Sondern er sagt, ich gehe an den neuen Bereich ganz unbefangen heran und warte, was sich dort ergibt, welche Zusammenhänge sich dort ergeben. Und ich stülpe nicht schon fertige Zusammenhänge darüber. Dann habe ich eigentlich eine völlig hypothesenfreie Anschauung der Natur und gebe die Chance, sich selbst in ihrem Zusammenhang auszusprechen. Und da lernt man letztlich kennen, also die geistigen Hintergründe der Sache, weil die offenbaren sich eben dem Denken dann. Und erst wenn ich beides zusammen habe, die einerseits die sinnliche Anschauung der Fakten, die vor mir liegen, der Farben, Klänge, was Gott was es ist, und auf der anderen Seite die geistig-gedankliche Anschauung, und da kann man wirklich Anschauung sagen, weil ich nicht voreilig mit meinem Denken anfange, ich denke mir, das müsste so sein, sondern ich warte eigentlich, bis ich von den Phänomenen inspiriert werde zu den richtigen Gedanken. Dann kann man durchaus sagen, dass man es dann mit einer gedanklichen Anschauung der Gesetzmäßigkeiten zu tun hat, die eben in der Natur wirken. Nicht mit den Gedanken, die bloß ich produziere, sondern eben die ich mehr oder minder anschaue. Und das ist ja so ein Kern auch von Steiners ganz frühen Schriften, von den erkenntnistheoretischen Schriften, dass ich erst, wenn ich die sinnliche Beobachtung und das Denken zusammennehme, überhaupt erst die Wirklichkeit habe. Das Beobachtete allein ist noch gar nichts. Und wir bemerken das in der Regel aber gar nicht, weil wir bei praktisch allen Dingen, denen wir alltäglich begegnen, das sofort zusammenbringen. Weil wir sehen sofort, aha, Glas. Glas Wasser. Trinken. Nicht wir sehen, trinken, das kann sich auch noch anschließen. Aber wir sehen nicht die Farbeffekte, die Glitzereffekte, die Durchsichtigkeit, die Transparenz und von etwas völlig Unbekanntem. Weil das wäre die reine Beobachtung. Ich sehe vor mir etwas Durchsichtiges, Glitzerndes, Rundes, wie auch immer. Darin etwas, was sich spiegelt, was, wenn ich da klopfe, sich leicht bewegt und zittert, interessant. Das alles überspringe und sage sofort, da steht ein Glas Wasser. Ganz simpel. Und mit rechts sagen wir dann, da steht wirklich ein Glas Wasser. Das ist die Wirklichkeit, das ist es auch. Tatsächlich, es steht wirklich da. Aber in Wahrheit ist das ein Prozess, bis das zustande kommt. Ansonsten wären es einfach zusammenhanglose Sinnesdaten. Nichts anderes. Das ist das, was eigentlich die Sinne zunächst einmal aufnehmen. Und erst das ordnende Denken erfasst den Zusammenhang. Hebt es vom Hintergrund weg, weil dahinter geht es ja weiter. Da ist was Braunes, was Weißes. Woher weiß ich eigentlich, dass das nicht zusammengehört? Das ist ein schwieriger Prozess, das eigentlich dieses Glas als Gegenstand herauszuheben aus dem Hintergrund. Etwas, was man teilweise technisch heute schon simulieren kann, aber es ist ein schwieriger Prozess, der stattfindet. Vor allem, weil bei uns das nicht von Haus aus fix verdrahtet ist. Also das Kind zum Beispiel muss das langsam erst lernen. Und in diesem Lernprozess, bis es sich dann endlich einmal bewusst wird, da ist ein Gegenstand, auf dem Weg dorthin hat es die entsprechenden Gehirnstrukturen aufgebaut und auch verdrahtet bis zu einem gewissen Grad sozusagen, also verdrahtet im Sinne von Nervenverbindungen. Und dann, wenn die da sind, läuft es von selber, dann läuft es praktisch von selber, aha, Glas, brauche ich gar nicht, scheinbar gar nicht nachdenken. In Wirklichkeit geht schon ein Gedankenprozess vor sich, er geht nur so schnell und so automatisch vor sich, weil er bis ins Organische verankert ist. Und wenn ich goetheanistische Anschauung betreibe, versuche ich eben den Schritt zurückzugehen wieder. Das heißt, nicht schon das fertige Ding zu betrachten, sondern in den Prozess, in den Ordnungsprozess, wo aus der rohen Wahrnehmungswelt sich etwas als Phänomen herausformt, in dem bewusst einzutauchen. Und dann sehe ich, wie die Zusammenhänge drinnen sind. Dann kann ich das miterleben irgendwo. Dann komme ich sogar zu sowas, was dann Goethe später die Urpflanze genannt hat, die er in allen Pflanzen sieht. Und er sagt ganz deutlich, er sieht sie. Und dabei ist sie sicher nichts, was man mit sinnlichen Augen sehen kann. Aber er sieht sie als Gestaltungsprinzip, als sozusagen gedankliches Prinzip, das in allen Pflanzen wirkt. In allen tätig ist. Hängt sehr zusammen mit dem, was man da Leben genannt kommt. Das ist die Anschauung dessen, was Leben nämlich macht, diese Gestaltung durchzuführen, systematisch. Und das ist eben etwas, was man erleben, erfahren kann. Aber nicht eben in der sinnlichen Anschauung, sondern im Denken letztlich. Daher hängt das Denken mit dem sehr stark zusammen. Es kommt zwar aus einer viel höheren Gegend, denn du hast den höchsten Geistigen irgendwo, Nirvana rede ich jetzt nicht, aber von der höchsten geistigen Welt kommt es eigentlich, aber so richtig griffig wird es da, wenn es in den Bereich des Lebens kommt. Und im Grunde, wenn wir denken, machen wir in uns namentlich den Lebensäther und bis zu einem gewissen Grad auch den Klangäther. Der Klangäther hängt sehr mit der Mathematiker zusammen. Die zwei machen wir Wege. Das ist noch komplexer als die komplexeste Mathematik. Also das heißt eigentlich, Urpflanze erleben oder sowas ist über die komplexeste Mathematik hinaus noch. Das ist jenseits dessen. Aber es ist eben auch eine andere Denktätigkeit dann. Und das ist immer zugleich aber ein Prozess, der im Gehirn auch was ändert. Also das Gehirn bleibt nie ganz steif, das ändert sich. Und je mehr ich gerade so etwas Lebendiges denke, umso beweglicher bleibt es. Weil alle die Gedanken, wenn man so will, die mit der Gestaltung des Lebendigen zu tun haben, sind unheimlich beweglich. Die führen zum Beispiel nicht dazu, dass ausgeprägte, dauerhafte Strukturen im Gehirn entstehen, sondern das werden dauernd geändert, gewandelt. Das heißt, da bleibt das Gehirn länger plastisch beweglich. Es ist aber auch schwieriger, dabei das Bewusstsein aufrechtzuerhalten, weil das Bewusstsein ist am leichtesten dort, wenn ein was Starres anrennt, sozusagen, bildlich gesprochen. Also das heißt, im Gehirn, je starrer die Struktur ist, desto schneller wache ich da zum Bewusstsein auf. Aber halt leider nur für die paar Dinge, für die diese starren Strukturen da sind. Und daher fällt dann alles in ein Denkschema. Also die so sehr intellektuellen Menschen, die durchschauen sofort alles, können sofort einordnen. Nur, sie sehen 99% der Dinge nicht und erfassen sie nicht. Sie glauben, sie haben alles, weil sie so alles, was sie sehen, sofort in ihre 99 Kasteln einordnen können. Mit ihren starren Strukturen, weil es ist dann wirklich so weit, dass dann wirklich das wahr wird, was eigentlich im Grunde ursprünglich nicht wahr ist, das nämlich das Gehirndenk. Weil dann funktioniert wirklich die fertigen Filter schon, ganz selbsttätig, wenn sie einmal da sind. Aber wirkliches Denken besteht eigentlich darin, wenn ich es jetzt auf Gehirnebene anschaue, das Gehirn, die Gehirnstruktur dauernd leise zu verändern in den Nervenverbindungen. Dann habe ich lebendiges Denken. Aber da gehört mehr Anstrengung dazu, an dem aufzuwachen.
Das heißt, ich müsste sehr beleidigt sein, wenn jemand zu mir sagt, du bist intellektuell.
Ja, es ist die Frage, wie er es meint. Nicht? Aber im Prinzip ja, also mit Intellektuellen, die so verstandesmäßig so gescheit sind. Nicht? Weil die gleich zack, 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 das gleich in ein Schema beißen können. Das
hier kann man sagen, dass das Leben eigentlich erst auf der Erde stattfindet.
Ja, richtig. Also in diesem Sinne kann man von Leben noch nicht sprechen auf den früheren Zuständen. Ich meine, es gibt schon was Vergleichbares, aber es ist eben wesentlich einfacher. Ich meine, es ist da schon was sehr Starkes, das geht so stark, dass da bereits Gebilde entstehen können, die empfindungsfähig sind. Also das heißt, so etwas Tierartiges, das kann bereits da entstehen auf der Ebene. Aber es ist eben noch lange nicht vergleichbar mit unserem irdischen Leben. Es entsteht so was Pflanzenartiges, das sind Gestalten, die sich im Licht- und Luftelement bilden und wieder vergehen und irgendwo ähnliche Prozesse vergleichbar haben wie heute bei uns die Pflanzenwelt, nur eben das Pflanzenwelt gibt es erst wirklich hier auf Erden durch das.
Da ist
es
unbeständig.
Ja, ja, ja. Im beständigen Wandel, richtig. Und da ist es also auch im Wandel, aber zugleich, also in der Verbindung mit der Festigkeit, mit der Erstarrung auch zugleich. Also das Leben auf Erden hat beides in sich. Also bei uns drückt sich das am stärksten aus dem Knochensystem einerseits und dann die ganz beweglichen Organe andererseits. Also zum Beispiel die Verdauungstätigkeit als solche mit den ganzen Säften, mit der Verdauungsflüssigkeit, das ist was ganz Flüssiges. Das ist was, was eher da mit dem Zustand vergleichbar wäre. Also da sind wir eigentlich in einem ganz anderen Bereich drinnen. Aber es gelingt uns, das bis zu einer gewissen Verfestigung zu bringen, die aber dann trotzdem wieder aufzulösen zum Schluss. Und insgesamt aber dann eine relativ stabile Gestalt zu halten. Als Mensch, aber auch an die Tiere oder so. Das war bei diesen Mondenwesen, wenn man sie so nennen kann, nicht. Also da waren die Gestalten viel wandelbarer, viel fließender, viel unbestimmter. Sie hatten keine so definierte Form, das ist eher so ein Batzen, beweglicher, schwabelnder Batzen irgendwo.
Eine Qualle
vergleichbar. Eine Qualle vergleichbar, genau. Also sowas ganz. Und da ist selbst die Qualle ist noch hochqualifiziert, das ist noch sehr geformt gegenüber dem. Also was viel, viel Weicheres. Naja, also dann, das heißt, jetzt stehen wir am Anfang der Erdentwicklung im Grunde und wir werden das nächste Mal uns halt dann anschauen, wie es aus dem formlosen Zustand da bis langsam hereinkommt. Also zum Beispiel nur als Hinweis, ich habe es eh das letzte Mal schon gesagt, das erste Kapitel der Genesis, also das Sechstagewerk, ist da, noch nicht im physisch-ätherischen, sondern auf der Ebene. Da setzt die Schilderung ein. Dort beginnt es. Aber das schauen wir uns das nächste Mal an. Danke.
Danke.
Wer probiert, das mit ihm zu schicken?
Bitte.